Ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder von euch diese Redewendung kennt. Ich verstehe nur Bahnhof. Es gibt verschiedene Theorien dazu, wo diese Wendung herkommt. Man ist sich ziemlich sicher, dass es sie seit über 100 Jahren gibt. Sie kommt nämlich in einem Roman vor von Hans Fallada, der im Berliner Raum spielt in den 20er Jahren. Die wahrscheinlichste Theorie ist die, ich weiß nicht, ob ihr dem auch zustimmt, dass diese Redewendung aus dem Ersten Weltkrieg stammt. Aber ich führe sie erst nochmal aus. Also wenn wir sie gebrauchen, dann kann das ja heißen, ich verstehe das akustisch nicht, ist irgendwie so laut, wie am Bahnhof oder es pfeift irgendwas. Ich verstehe das inhaltlich nicht oder eben auch, ich will das nicht verstehen. Also ihr wisst, das ist ja auch eine gängige Wendung, wenn jemand mir so das Ohr abkaut, dass man dann irgendwann sagt, ich verstehe nur Bahnhof, um zu sagen, also jetzt lass mich mal in Ruhe damit. Wahrscheinlich kommt diese Redewendung aus dem Ersten Weltkrieg von Soldaten, die einfach kriegsmüde waren und die nicht immer nur über den Krieg reden wollten, sondern die diese große Sehnsucht hatten, die alle Soldaten haben, alle Soldaten wollen nach Haus. Und das Schlüsselwort dafür war Bahnhof. Also ich kann mir das zumindest vorstellen, ja, dass man immer nur Bahnhof sagte, um zu sagen, ja, ich will nach Hause, es soll endlich zu Ende sein. Ich verstehe nur Bahnhof. Wisst ihr, dass diese Redewendung auch in der Bibel stehen könnte? Ich habe jetzt nicht in der Volksbibel nachgeschaut, aber da würde ich sowas am ehesten vermuten, nämlich bei dem Text, den wir heute haben. Und ja, liebe Leute, das ist nicht nur was, was in der Bibel steht, sondern was auch etwas mit uns zu tun hat. Und ich lese uns mal den ersten Abschnitt aus unserem Predigttext, aufgeschrieben heute im Lukas-Evangelium im 18. Kapitel. Jesus nahm die 12 beiseite und sagte zu ihnen: Wir ziehen jetzt nach Jerusalem. Dort wird alles in Erfüllung gehen, was die Propheten über den Menschensohn geschrieben haben. Er wird an die Heiden ausgeliefert, die unser Land besetzen. Er wird verspottet, misshandelt und angespuckt werden. Sie werden ihn auspeitschen und töten. Aber am dritten Tag wird er vom Tod auferstehen. Die 12 verstanden kein Wort. Der Sinn dieser Worte blieb ihnen verborgen. Sie begriffen nicht, wovon er sprach. Also, frei übersetzt, sie verstehen nur Bahnhof. Ich habe mich vorhin mit Stefan unterhalten, der diesen Text auch schon eine Weile bewegt hat. Mir ist zum ersten Mal aufgefallen in diesem Bibelwort, dass in dieser letzten Passage dreimal das Gleiche mit anderen Worten gesagt wird. Ich lese das nochmal vor, auch wenn es ein bisschen nach Ich verstehe nur Bahnhof klingt. Die 12 verstanden kein Wort, erste Variante. Der Sinn dieser Worte, zweite Variante, blieb ihnen verborgen. Und dritte Variante, sie begriffen nicht, wovon er sprach. Also, dreimal die Variation, ich verstehe nur Bahnhof. Dreimal, wenn wir das in der Bibel nachlesen, in den Evangelien, spricht Jesus über sein bevorstehendes Leiden. Also bevor er nach Jerusalem geht, bevor er gekreuzigt wird, bevor das alles ansteht. Lest mal nach. Dreimal, also wirklich ein Gliederungselement, besonders im Markus-Evangelium. Jesus kündigt sein Leiden an, ist oft in ähnlichen Worten, wie wir es heute gehört haben, dass er sagt, es geht nach Jerusalem, das ist ja auch so ein Schlüsselwort für das Leiden. Und er führt das wirklich auch aus, also misshandelt, verspottet, angespuckt, gefoltert, aber am dritten Tag auferstehen. Dreimal führt er das aus. Und jetzt hier die dritte Leidensankündigung im Lukas-Evangelium, 3x3. Und jedes Mal lesen wir nach, die Jünger verstehen das nicht. Es passiert irgendwas Komisches. Petrus nimmt zum Beispiel Jesus zur Seite und sagt, mach das nicht. Also, sie verstehen nur Bahnhof. Und jetzt können wir mal die verschiedenen Varianten dieser Redewendung durchspielen. Haben sie akustisch nicht verstanden, was Jesus ihnen sagte? Ich denke, das ist ausgeschlossen. Wir haben es ja jetzt 3x3 gehört. Also er hat ihnen das so oft gesagt, sie müssen es akustisch verstanden haben. Aber ihr wisst, wie das ist. Was man hört, hat ja nicht unbedingt eine Reaktion. Also wenn meine Frau sagt, ich fange jetzt mit dem Abwasch an, hat das ja nicht unbedingt die gewünschte Reaktion, sondern, nein, ich versuche schon zu kommen, aber ihr wisst, was ich meine. Also man kann Worte inhaltlich hören, und ich meine das ganz ernst, man weiß auch genau, was sie sagen, aber man tut es nicht. Und das ist im Evangelium genauso und auch was Jesus zu uns sagt. Wir hören die Worte. Wir haben sie schon 3x3 gehört oder ihr kommt ja auch oft regelmäßig zum Gottesdienst. Wir haben sie schon 1000-mal gehört, aber sie gehen zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr raus. Also stellt sich schon die Frage, haben die Jünger das willentlich nicht gehört oder, naja, haben sie es inhaltlich nicht verstanden? Ich tendiere dazu, dass es beides war. Sie haben das inhaltlich nicht verstanden, dass Jesus dann auch noch auferstehen würde. Woher sollten Sie das ahnen? Das übersteigt ja alles Verstehen, alles, was wir menschlich irgendwie fassen können. Aber ich denke, Sie wollten es auch nicht verstehen. Und jetzt kommen wir wirklich an einen ganz tiefen Sinn auch dieses Textes, warum uns das so gegeben ist. Ihr wisst ja auch, wie das bei uns ist. Es ist eine unendlich große Frage, Gott und das Leid. Viele Menschen beschäftigt das. Es führt wirklich in große Nöte. Es gibt da auch keine einfachen Antworten. Und trotzdem, naja, am liebsten wollen wir damit nichts zu tun haben, oder? Also, wenn ich wählen könnte, dann würde ich immer sagen, nee, ich will das nicht. Und so vom natürlichen Menschen her, ich will damit erstmal in Ruhe gelassen werden. Und das war auch die natürliche Reaktion der Jünger, die mit Jesus unterwegs waren. Sie wollten nicht hören, sie konnten nicht hören, dass dieser Jesus, der Messias, der Sohn Gottes, der Retter, diesen menschlichen Weg der Erniedrigung gehen sollte. Sie wollten es nicht verstehen. Sie konnten es nicht verstehen. Es gibt ein bekanntes Lied, viele von euch kennen das vielleicht auch, das heißt, Herr, öffne du mir die Augen, Herr, öffne du mir das Herz, ich will dich sehen. Also es geht heute um das Sehen, wie wir eingangs ja schon gehört haben. Und wenn jetzt hier so oft überliefert worden ist, die Jünger haben immer nur Bahnhof verstanden, dann ist das für mich auch eine Ermutigung, darüber zu reden, was damit auch inhaltlich gemeint ist. Ein berühmter Theologe hat mal gesagt, die Evangelien, also alle 4 Evangelien, sind nichts anderes als Passionsgeschichten mit ausführlicher Einleitung. Wir wollen das nicht hören, wir wollen natürlich eher die Wunder hören und was Jesus Gutes tut, und er hat ja auch toll gepredigt und ja, es gibt so berührende Geschichten, aber das stimmt. Es ist wirklich immer wieder, also dieses, was ich jetzt an dieser kleinen Stelle illustriert habe, immer wieder spricht er davon, das ist die Grundbotschaft des Neuen Testamentes, auch wenn wir das nicht so in dieser Dringlichkeit hören wollen. Das Wichtigste, was Jesus für uns tat, war, dass er gestorben ist. Und was noch sehr viel anstößiger ist, das war kein Betriebsunfall. Das hat sich halt so ereignet, weil Jesus viele Feinde hatte, sondern das war der Plan Gottes, den er hatte für die Erlösung dieser Welt, dass er diesen Weg gewählt hat, anspotten, misshandeln, bloßstellen, nackt machen. Jesus starb ja nackt am Kreuz. Also wirklich den Weg der Erniedrigung. Und wir sehen das auch, wenn wir wirklich den Wortlaut dieses Textes folgen, was Jesus uns sagt. Er hat, wenn Jesus von seinem Weg gesprochen hat, hat er von sich sehr selten als Christus gesprochen, sondern er hat immer vom Menschensohn gesprochen. Und er spricht immer in der dritten Person. Und da wird auch deutlich im Vers 32, ich lese ihn nochmal, er wird an die Heiden ausgeliefert, die unser Land besetzen, er wird verspottet, misshandelt und angespuckt werden, sie werden ihn auspeitschen und töten und so weiter. Es wird immer im Passiv erzählt. Und dahinter steht eben auch, es ist der Weg, den Gott so bestimmt hat. Und Jesus weiß das auch. Also auch wenn das die Sache noch anstößiger macht. Also es gibt einen Glaubenskurs, da ist das Kapitel über Jesus überschrieben mit den Worten, ein Mann sucht den Tod. Ja, natürlich hat Jesus gerne gelebt, aber wusste, das ist der Weg Gottes, wie er uns erlösen will. Das sagt er in seinem innersten Jüngerkreis, aber sie verstehen das nicht und sie wollen das nicht verstehen. Und deswegen, ich sage es heute auch, lasst uns das wirklich zu Herzen nehmen, dass wir nicht nur, wie in diesem Lied, ich habe das zitiert, Jesus sehen wollen. Und wenn ich das Lied umschreiben könnte, es geht dann gleich weiter, ich will dich sehen in deiner Pracht. Ja, wir sollen Jesus sehen in der Pracht, aber lasst uns das nicht überspringen. Die Bibel malt uns das deutlich vor Augen, deswegen kommen jetzt auch 7 Wochen Passionszeit. Lasst uns Gott sehen in seinem Leid. Und wenn wir Gott begegnen wollen, begegnet er uns in seinem Leid. Das ist natürlich auch deshalb, das kommt hier auch, und ich denke, das haben die Jünger auch nicht verstanden, dass durch das Leiden hindurch dann auch die Auferstehung kommt. Aber du kannst die Auferstehung gar nicht begreifen und du kannst sie auch gar nicht annehmen, wenn du nicht Gott im Leid begegnest und wenn wir uns nicht da hinunter auch mit Jesus begegnen. Also durchs Leiden zur Herrlichkeit könnte man sagen, das ist ein Grundgesetz im Reich Gottes und wir sind nicht Jesus. Zum Glück müssen wir in unserem Land momentan nicht solche Anfeindungen oder Misshandlungen ertragen, aber es ist das Grundgesetz jedes Jesus-Nachfolgers. Lasst mich das so sagen, auch wenn ich weiß, dass es leicht gesagt und schwer angenommen ist, also durchs Leiden zur Herrlichkeit, das ist unser Weg. Das verheißt uns Gott. Und deswegen, wir können das Leiden ja manchmal gar nicht überspringen, es springt uns ja auch förmlich an, aber es geht eben diesen Weg der Herrlichkeit. Und Jesus sagt das eben auch von sich, weil ihm klar ist, ich gehe diesen Weg, ich werde diesen Weg gehen, den Gott für mich auch bestimmt hat. Er trägt das. Das Leiden geht also nicht vorüber, indem man ihm ausweicht, das wäre so unsere menschliche Haltung, sondern indem es getragen wird. Bonhoeffer hat das mal so formuliert, Gott ist ein Gott des Tragens. Das Leiden geht dadurch vorüber, indem es getragen wird von Christus. Und das Evangelium für uns in dieser Botschaft ist erstmal, auch wenn das erstmal nicht so schön klingt, dass wir gleich Halleluja sagen, aber was ist das Evangelium? Jesus stellt sich dem Leid, Gott sei Dank. Gott sei Dank weicht er dem nicht aus, sondern stellt er sich dem Leid, was über seinem Weg liegt und geht den Weg bis zu Ende. Ich habe vorhin gesagt, die Jünger verstehen nur Bahnhof, einmal weil sie es nicht verstehen wollen, einmal weil wir das vielleicht auch nicht als Wahrheit annehmen wollen, dass der Weg in den Himmel, ich sage es mal so platt, der Weg in den Himmel geht über das irdische Jammertal, also geht durchs Leiden. Eine andere Sache ist auch, sie konnten es nicht verstehen, weil sie den Heiligen Geist noch nicht hatten. Also auch das ist natürlich etwas, was wir brauchen. Wenn es um dieses Geheimnis der Erlösung geht, wenn es um den Weg des Kreuzes geht, menschlich können und wollen wir das nicht verstehen, sondern wir brauchen den Heiligen Geist, um das zu verstehen und um den Heiligen Geist dürfen wir ja auch bitten. Dass wir also nicht nur die Herrlichkeit und die Wunder sehen, sondern eben auch die Passion, die tiefe Leidenschaft, Leidensbereitschaft Jesu. Das Geheimnis des Kreuzes, das Geheimnis des Leidens oder was Jesus jetzt hier an dieser Stelle sagt, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, ist schwierig, aber es ist zentral. Und deswegen mein erster Punkt, lass uns bei diesen Sachen nicht gleich sagen, ich verstehe nur Bahnhof, sondern lass uns das annehmen, auch wenn es schwer ist, Jesus im Leid begegnen, wenn wir Gott begegnen wollen, dann dürfen wir dem nicht ausweichen. Es gibt einen christlichen Philosophen, Pascal, vielleicht gefällt das manchen, die sich mit Erkenntnistheorie beschäftigen, der hat gesagt, menschliche Dinge muss man kennen, um sie zu lieben. Göttliche Dinge muss man lieben, um sie zu verstehen. Das meint nichts anderes als die Sache mit dem Kreuz und den Leiden. Das kann man nicht verstehen. Da muss man sich auch ein bisschen dafür entscheiden, das zu lieben. Und dann wird der Heilige Geist mir auch das Verständnis dafür öffnen, warum das so sein muss und was für ein tiefes Geheimnis darin auch liegen kann. Herr, öffne du mir die Augen, ich will dich sehen, zuerst in deinem Leid. Und noch eine Nebenbemerkung zu diesem Punkt. Wir lesen da oft so drüber weg. Ich lese nur mal den ersten Halbvers vor. Jesus nahm die 12 beiseite und sagte zu ihnen, das ist mir auch aufgegangen in der Predigtvorbereitung, also durch einen Kommentar, ist ja nicht alles auf meinen Mist gewachsen. Hier wird deutlich, es waren noch mehr Leute als die 12 mit Jesus unterwegs. Und das, was er jetzt sagt über das Leiden, das sagt er diesem innersten Jüngerkreis. Das heißt, wenn du ein Nachfolger Jesu sein willst, dann kommst du nicht an dieser Wahrheit vorbei, Gott oder Jesus im Leiden zu begegnen. Wie Jesus unsere Blindheit heilt. Dieser Satz hat ja zwei Seiten, Jesus im Leid zu begegnen. Also einmal ist es diese göttliche Seite, dass wir wirklich auf Jesus sehen, wie er leidet für uns. Aber Gott im Leiden begegnen oder Jesus im Leiden zu begegnen, hat glücklicherweise eben auch die andere Sache, was wir ja sofort auch suchen im Evangelium, worauf wir uns eben auch freuen, wenn wir sehen, wie Jesus dem Leid, unserem Leid begegnet. Und das Evangelium auch da, und ja, das kann ich euch zusagen und weitersagen und auch für dich persönlich, Jesus begegnet dir in deinem Leid. Und es hat eine tiefe Bedeutung, dass im unmittelbaren Anschluss an dieses Ich verstehe nur Bahnhof, wenn Jesus von seinem Leiden spricht, dass im unmittelbaren Anschluss an diese Leidensankündigung und an die Blindheit der Jünger uns erzählt wird, wie Jesus die Blindheit heilt. Nicht nur im geistlichen Sinn, sondern eben auch im körperlichen Sinn. Und jetzt kommen wir eben zu dieser Blindenheilungsgeschichte. Ich lese den nächsten Abschnitt, auch erstmal nur den nächsten Abschnitt, die nächsten Verse. Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß ein Blinder am Weg und bettelte. Er hörte, wie die Volksmenge an ihm vorüberging und fragte, was ist denn los? Die Leute sagten zu ihm, Jesus von Nazareth kommt gerade hier vorbei. Da rief er laut, Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die vor Jesus hergingen, fuhren ihn an, sei still. Aber der Blinde schrie noch viel lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Wir befinden uns in Jericho. Jericho ist die letzte Station vor Jerusalem, wo Jesus seinen Tod erwartet. 20 Kilometer sind das noch zu laufen. Und es wird uns auch in den anderen Evangelien berichtet. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte noch aus dem Kindergottesdienst, der blinde Bartimäus. Hier ist der Blinde namenlos. Und möglicherweise will der Evangelist Lukas uns damit einen Hinweis geben, dass wir uns eben auch in diesem Blinden wiederfinden können. In diesem Blinden, von dem er hier schreibt, dass er eben auch was Typisches zeigt. Ja, wir sind blind. Nicht nur mit den Augen, mit den körperlichen Gebrechen, das ja auch teilweise, aber wir sind einfach blind. Und jetzt hören wir, ich will es nur andeuten, der Blinde sitzt also am Weg und bettelt, Jesus kommt vorbei. Und ganz wunderbar, dass der Blinde in diesem Fall sehr stark ist. Das sind wir ja manchmal gar nicht, wenn wir so mitten im Leid sitzen. Er ist sehr stark, er ergreift die Initiative und fragt eben die Leute, was ist hier los? Er hört Jesus von Nazareth. Und offensichtlich war er ein aufmerksamer Mensch, der auch schon gehört hatte, was es mit diesem Jesus von Nazareth auf sich hat. Und dann ruft er ganz laut, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und die Leute um ihn drumherum, die werden ganz unruhig, sagen, sei still, Jesus ist doch jetzt hier. Und er lässt sich nicht abwimmeln, das ist auch ganz stark, dass der Blinde in seiner Not sich nicht abwimmeln lässt. Aber ich möchte noch mal stehen bleiben, bevor ich darauf zu sprechen komme, wie Jesus heilt. Auf diesem einen Wort, was ich wirklich für ein Mustergebet halte, und nicht nur ich, sondern das ist in der ganzen Ostkirche verbreitet. Ihr habt das schon gehört unter dem Namen Jesusgebet oder Herzensgebet. Und da bezieht man sich genau auf diese Stelle. Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Man kann das Herzensgebet auch kürzer machen, also wirklich nur mit Jesus Christus. Ihr wisst es vielleicht, das Herzensgebet zielt auf eine Wendung bei Paulus ab, wo er im 1. Thessalonicher Brief sagt, betet ohne Unterlass. Und mir geht es zumindest so, ich würde das gerne können, aber ohne Unterlass kann ich das nicht so richtig. Und die Ostkirche hat eben diesen Weg gefunden mit dem Herzensgebet, dass man also im Atemrhythmus das betet. Die kürzeste Form wäre, beim Ausatmen zu sprechen Jesus und beim Einatmen zu sprechen Christus. Ja, also wir sind ein Teil der Schöpfung, das haben wir ja vorhin gesungen. Deswegen ist der Atem so etwas Wichtiges. Es ist etwas, was im Alltag gesprochen werden kann. Es fordert wirklich nur eine bestimmte Haltung. Aber nehmt mal dieses Wort. Vielleicht nehmt ihr das für die nächsten 7 Wochen. Ab Mittwoch geht die Passionszeit los. Betet einmal am Tag dieses Gebet. Herr Jesus Christus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Es ist ein Mustergebet, ich will es nur andeuten, aber es wird sich euch erschließen, wenn ihr das wirklich von ganzem Herzen betet. Also da steckt dieses drin, natürlich, dass man Jesus anbetet. Ja, Jesus als, und dass man ihn auch mit einem seiner biblischen Würdenamen anredet, Sohn Davids. Also man sagt damit, so wie das in den Schriften eigentlich schon gesagt ist von dir, bei den Propheten, du bist einer, der aus dem Königsgeschlecht Davids kommt. Man erkennt damit an, dass er der Messias ist. Also die Anrede ist bedeutsam, das wirklich mal zu wiederholen, zu kauen und so weiter und so fort. Aber auch das andere, das hören wir vielleicht auch nicht so gerne, aber es ist wirklich ein Mustergebet. Hab Erbarmen mit mir. Wisst ihr, was da im Griechischen steht? Kyrie eleison. Das ist ein Mustergebet. So sind wir vor Gott. Wir sind Sünder. Aber noch viel mehr, versteht das nicht so negativ, sondern wir sind einfach auf Erbarmen angewiesen. Und deswegen das Grundgebet jedes Jesusjüngers, hab Erbarmen mit mir. Ich brauche das immer wieder. Ich brauche das immer wieder, dass dieses Erbarmen mir zuströmt und das Erbarmen strömt von Jesus Christus mir zu. Also, nehmt das mal mit als Mustergebet, als Herzensgebet, dass diese Worte... Ja, dass diese Worte ein ganzes Leben verändern können. Probiert's mal aus. Also dieses Mustergebet nachzusprechen. Es ist ein Hinweis darauf, wie Jesus unsere Blindheit heilt. Ich kann jetzt keine Haftung dafür übernehmen, wie so auf den Beipackzetteln meistens steht, also für Risiken und Nebenwirkungen und so weiter, wird keine Haftung. Wenn ihr das wirklich betet, ich kann jetzt nicht versprechen, was Jesus an euch tun wird, aber er wird euch die Augen öffnen für Dinge, die ihr vielleicht gar nicht sehen wollt. Aber probiert es mal aus. Es ist der Weg des Evangeliums. Hab Erbarmen mit mir. Du wirst auf einmal Dinge wahrnehmen, die du bisher nicht gesehen hast. Und so kann der Weg der Heilung beginnen. Wie Jesus sich dem menschlichen Leid stellt, ich möchte den Abschluss der Geschichte euch nicht vorenthalten, aber da auch nur wenige Punkte daraus, die ich sehr bedeutsam auch für unser Leben finde. Da blieb Jesus stehen und sagte, bringt ihn zu mir. Als der Blinde bei ihm war, fragte Jesus ihn, was willst du, was soll ich für dich tun? Der Blinde antwortete, Herr, dass ich sehen kann. Jesus sagte zu ihm, du sollst sehen können, dein Glaube hat dich gerettet. Sofort konnte er sehen. Er folgte Jesus und rühmte Gott. Auch das ganze Volk, das alles miterlebt hatte, lobte Gott. Ich habe das schon mehrmals erwähnt in meinen Predigten, aber ich bin immer wieder fasziniert und ich sage das heute nochmal, Jesus ist ein Meister der Frage. Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, wie oft Jesus im Evangelium eine Frage stellt? Also je nachdem, wie man zählt, es gibt ja viele Geschichten doppelt überliefert, über 300 Mal stellt Jesus Fragen. Das ist ein Weg, wie er heilt. Weil man könnte sich ja fragen, Jesus sieht doch den Blinden, Jesus sieht doch auch ins Herz, er sieht doch, dass er blind ist und dass der betteln muss, weil er keine Sozialversicherung hat. Er sieht doch, dass er von seinen Augen her geheilt werden will und trotzdem stellt Jesus diese Frage, was willst du, dass ich dir tun soll? Und der Blinde sagt es eben auch, ich will, dass ich sehen kann. Jetzt möchte ich dich mal fragen, hast du das schon mal zugelassen, dass Jesus dich was fragt? Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, wie mir oft, dass ich da so reintappe, dass wir Gebet so als Einbahnstraße verstehen. Ich habe das gerade mit dem Herzensgebet gesagt. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Sie meinen, ich muss das nur so abdrücken und dann kommt es hoffentlich an und Gott hört. Aber Gebet meint doch, dass Jesus redet. Und die bevorzugte Redeform Jesu in den Evangelien ist, dass er Fragen stellt. Aber auch das musst du zulassen, dass er dich fragen darf. Nur mal so als Hinweis, vielleicht geschieht auch so Heilung, dass Jesus dich etwas fragen darf, dass du mit ihm ins Gespräch kommst. Für ihn ist körperliche Heilung kein Problem, es ist kein Automatismus, aber er sagt dem Blinden dieses Wunderbare auch zu und es geschieht dann auch, weil Jesus ja aus Schöpfungsvollmacht heraus spricht, du sollst sehen sein, dein Glaube hat dich gerettet. Also, da steckt so viel Evangelium drin. Also, ich habe es gesagt, nicht jedes Gebet um Heilung wird erhört, ihr wisst das. Das gehört auch zum Leiden dazu, dass wir manches noch aushalten müssen, bis wir einmal bei Jesus sind. Aber dieses, dass Jesus mich liebevoll ansieht, wie er diesen Blinden ansieht, dass er sich unterbrechen lässt und sich diesem einen Menschen zuwendet, das können wir in Anspruch nehmen. Und wir können in Anspruch nehmen, dass unser Glaube uns rettet. Das sagt uns Jesus zu und das gilt heute. Also wenn du zu Jesus schreist, erbarme dich meiner, dann darf ich dir zusagen, Jesus rettet dich. Und das ist doch wunderbar. Und das macht auch der Blinde und das machen wir auch im Gottesdienst. Wir haben es auch schon praktiziert, dafür kann man Gott nur loben, ihm danken, so wie der Blinde das dann macht, dass er Gott lobt und allen ausruft, Jesus ist mein Retter. Ich fasse nochmal zusammen. Die große Botschaft heute, es geht um Sehen. Es geht darum, Jesus im Leiden zu begegnen und zwar in dieser doppelten Hinsicht, dass wir wirklich auf Jesus sehen und seinen Weg des Leidens, aber dass wir auch wissen dürfen, in unserem Leiden und auch in dem Leiden der Menschen um uns drumherum, dafür werden uns hoffentlich auch die Augen geöffnet, ist Gott da und will er seine guten Worte hineinsprechen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.